Aus der Bauhütte.
Der Freimaurerinnen-Podcast.
Hallo Barbara.
Hallo Antje.
Sag mal, hast du dir schon mal Gedanken darüber gemacht, ob das Geschlecht in der Freimaurerei eine Rolle spielt?
Naja, also ich bin eine Frau. Ich bin eine Freimaurerin, die in einer Frauenloge arbeitet. Aber ob jetzt das Geschlecht tatsächlich bezogen auf die Freimaurerei eine Rolle spielt, da habe ich eigentlich noch gar nicht so richtig drüber nachgedacht.
So ging es mir eigentlich auch, aber ich bin dann mehrfach gebeten worden, doch mal was über Freimaurerinnen zu erzählen und wie wir arbeiten. Und ich habe dann auch neulich einen Vortrag in einer Bruderloge gehalten und ich denke, warum reden wir nicht auch hier mal darüber? Wie sieht's eigentlich aus mit der Freimaurerei der Frauen?
Ja, finde ich, ist ein sehr interessantes Thema. Das ist ja praktisch der Blick der Brüder von außen auf uns, den du damit vielleicht erhaschen kannst, wenn du dort einen Vortrag hältst. Wir haben ja immer nur die Innensicht und können was dazu sagen.
Ja, und ich denke, das Allerschwierigste, jedenfalls war das mein Empfinden, wenn ich mich mit diesem Thema beschäftige, ist natürlich, eigentlich empfinde ich das als unlösbare Aufgabe. Mhm. Weil was soll ich denn erzählen über das, was wir machen, ist ja normal. Das machen wir ja immer. Ich kenne ja gar nichts anderes. Und was ich natürlich überhaupt nicht möchte, ist, mich in eine Richtung von Klischees und Zuschreibungen zu bewegen. Das ist ja, da ist ja niemandem mitgeholfen. Das ist ja fürchterlich.
Ja, das würde dann eben auch bedeuten, dass unsere freimaurerische Arbeit eben nicht auf Zuschreibungen beruht, sondern wir wollen ja Selbsterkenntnis erreichen und in dem Zusammenhang dann eben mit Resonanz und dem Respekt vor dem Raum der anderen. Aber das Thema Mann-Frau spielt dann bei uns erstmal gar keine Rolle.
Nö, überhaupt nicht. Und trotzdem können wir mit dem Blick von außen, mit dem Blick der Brüder quasi unsere Innensicht einfach nochmal neu reflektieren. Und dann würde ich sagen, Challenge accepted. Das klingt nach einer interessanten Aufgabe. Und eigentlich kennen wir das ja auch schon von unseren eigenen Veranstaltungen. Mhm. Denn wenn wir Gästeabend haben, dann sind ja die Frauen, die als Interessierte zu unseren Abenden kommen, eigentlich in der gleichen Situation. Sie blicken von außen auf unsere Gruppe, sie geben uns Rückmeldungen, sie stellen Fragen und führen immer wieder auch dazu, dass wir uns daraufhin von innen mit diesem Blick von außen auseinandersetzen.
Ja, und ich finde, das ist immer sehr, sehr bereichernd, wenn unsere Gäste uns solche Rückmeldungen geben, weil das fordert wirklich dazu auf, sich selbst nochmal zu reflektieren. Und das könnte ja diese Überlegung, die wir jetzt angehen, wie die Brüder auf uns blicken und wie wir auf die Brüder blicken, dann auch Bereicherung sein. Von daher finde ich das eine total interessante Sache. Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich würde sagen, das gehen wir mal an.
Das gehen wir an. Und wenn ihr beim Hören Fragen habt, weitere Fragen aus der Außensicht, die wir dann mal spiegeln können, dann stellt die doch gerne mal. Und dann werden wir das sehr gerne in den nächsten Folgen einfach aufgreifen und zwischendurch mit beantworten. Mhm. So ganz wichtig wäre mir nochmal, dass unsere freimaurerische Arbeit ja nicht auf Zuschreibungen basiert, sondern wirklich auf Selbsterkenntnis, auf Resonanz und dem Respekt auch vor dem Raum der anderen. Mhm. Das ist, glaube ich, grundsätzlich wichtig.
Ja, da würde ich sagen, wir gucken uns dieses Konzept der Alterität, also lateinisch Alter, der andere, da mal genauer an, weil das ist ja genau das, womit wir hier uns beschäftigen wollen.
Genau, ich habe da wie so gerne mal in den Brockhaus reingeschaut. Und in meiner Ausgabe, die gestartet worden ist in den 60er Jahren, ist es tatsächlich nicht drin. Ich weiß nicht, ob es dann später drin war. Aber tatsächlich ist das ja ein philosophisches Konzept, was erst in der Mitte des 20. Jahrhunderts in die Philosophie hineingekommen ist. Und ein Pionier war da Emmanuel Levinas oder wie immer man ihn ausspricht. Er kommt aus dem Baltikum und hat in Frankreich später gelebt. Also alle möglichen Varianten seine Namensaussprache sind verfügbar. Und er hat das dann ins Zentrum der Ethik gerückt. Das heißt, eigentlich ist es immer da relevant, wo es darum geht, ein Gegenüber zu haben, das als eigenständiges Wesen anerkannt wird und nicht auf Basis der eigenen Vorstellungen irgendwie reduziert wird oder beurteilt werden darf.
Mhm. Ja, angewendet jetzt auf unseren Fall, wäre das also ohne das Gegenüber, hier in Form der Brüder, wäre meine Arbeit einfach Freimaurerei.
Genau.
Erst durch die Existenz dieses anderen wird es dann zu einer weiblichen Freimaurerei.
Genau, so ist es. Und es bedeutet aber eben auch zugleich, wenn wir dieses Konzept der Alterität ernst nehmen, dass das andere der Frauenloge kein Defizit oder eine Abweichung vom männlichen Standard ist, sondern eine eigenständige Variante und eine eigenständige Perspektive auf dieselbe Wahrheit.
Ja, das sind also praktisch zwei parallel laufende Stränge, die sich dann eben in Gleichwertigkeit miteinander laufen.
Genau.
Ja, finde ich einen guten Gedanken.
Wir können ja mal auf die Historie der deutschen Frauenlogen schauen. Die erste deutsche Frauenloge zur Humanität entstand 1949, also im selben Jahr wie das Grundgesetz. Und damit kann man, glaube ich, heute im Jahr 2026 wirklich mit Fug und Recht sagen, wir sind kein modernes Experiment, sondern wir sind gemeinsam mit der neuen deutschen Demokratie aus den Trümmern des letzten Krieges gewachsen und sind Teil der deutschen Nachkriegsfreimaurerei.
Ja, das gefällt mir total gut zu sehen, dass die Frauenlogen sich also mit unserer Demokratie gleichzeitig entwickelt haben und sich auch immer noch weiterentwickeln. Das finde ich eine total schöne Idee. Wenn ich mir jetzt angucke, also die erste Loge in Berlin, die hätte es natürlich nicht gegeben, wären nicht Brüder da gewesen, die tatkräftig und aus tiefster Überzeugung sich für die Gründung einer Frauenloge stark gemacht hätten.
Genau, und da können wir auch nachlesen in unserem Mitteilungsblatt Der Zirkel. Da wurde über die Gründung 1949 berichtet. So wurde durch den Großmeister der großen Loge Royal York zur Freundschaft, Bruder August Horneffer, und den Großmeister und zugeordneten Großmeister der Logen der Hamburger Großloge, Bruder Erich Rüdiger und Bruder Willi Meyer, der Grundstein für den freimaurerischen Frauenzirkel zur Humanität in Berlin gelegt und in feierlicher Arbeit das Licht eingebracht.
Ja, also die Brüder, die damals diese Gründung gefördert haben, die hatten bestimmt einen schwierigen Zwiespalt. Denn zum einen waren sie natürlich davon überzeugt, das Richtige zu tun. Auf der anderen Seite fühlten sie sich natürlich auch den Regelungen ihrer eigenen Organisation verpflichtet, die die Weitergabe der Tradition und Gebräuche nur innerhalb des Bundes gestattete und eben nicht an Außenstehende, in diesem Fall Frauen, weitergegeben wurde.
Ja, und das haben sie, glaube ich, ganz gut gelöst. Also als Rheinländerin würde ich sagen, da sind auch rheinische Lösungen gefunden worden. Heute sind es teilweise vergessene Dinge, teilweise vielleicht auch Anekdoten oder auch dauerhafte Merkmale, die wir haben. Als Beispiel dafür finde ich die Farbe Lila ganz besonders, weil damals wollte man den Frauen das Blau nicht geben, was die Brüder haben, also dieses Hellblau. Und Grün und Rot waren auch schon an anderer Stelle belegt und dann gab es das Lila. Und heute sind wir ja eigentlich die einzigen Freimaurerinnen, die wir treffen, international, die diese Farbe haben.
Ja, und das finde ich besonders witzig, weil das war ja nahezu prophetisch, diese Farbwahl. Denn 1949 war ja noch überhaupt nicht von der neuen Frauenbewegung die Rede, die dann ebenfalls die Farbe Lila für sich reklamiert hat. Aber ich finde das richtig gut, dass wir heute die Farbe Lila als unser Bijouband und Schurzrand haben.
Es steht uns sehr gut, das finde ich auch. Mhm. Ja, und natürlich wurde auch das Ritual, was damals verwendet worden war, und was die Brüder den Schwestern gaben, zu Beginn sehr umfangreiche Anwandlungen und Änderungen hatte, um die Regeln der eigenen freimaurerischen Tradition einzuhalten.
Ja, also die Schwestern in Berlin, die sahen sich ja über Jahre einer ganzen Reihe existenzieller Bedrohungen gegenüber. Mal durften sie den Tempel im Logenhaus an der Emserstraße nicht nutzen. Dann wollten die Brüder zum Teil den Frauenzirkel wieder auflösen. Aber das war ja aufgrund einer vorliegenden Satzung in Verbindung mit der vorgenommenen Eintragung ins Vereinsregister gar nicht so leicht.
Ja, also ein recht steiniger Weg eigentlich. Und es hat dann ja auch bis Anfang der 80er Jahre gedauert, bis dann 1982 im Sommer in Düsseldorf und Wetzlar die Logen 2 und 3 gegründet wurden. Und dann waren es drei Logen und dann wurde auch 1982 die Großloge gegründet. Mhm.
Ja, auch ein Beispiel, wie wichtig das ist, dann eben doch eine öffentliche Person zu werden, also dann da ins Vereinsregister eingetragen zu sein und damit die Macht über sein eigenes Geschick sozusagen zu haben.
Kurios ist noch die Geschichte, dass dann die Schwestern in der jungen Großloge Kontakt zu den Französinnen aufgenommen haben, also zu den Schwestern der Grande Loge Féminine de France, die heute mit 14.000 Freimaurerinnen die größte Freimaurerinnenorganisation in Europa stellt. Und man hat dort vor allem weiterführende Rituale angefragt und die Französinnen waren auch sehr kooperativ und waren sehr gerne bereit, den deutschen Schwestern diese Rituale weiterzugeben. Allerdings unter der Bedingung, dass sie sich dann in der französischen Tradition noch einmal neu aufnehmen lassen sollten. Und das lehnten die Schwestern ab.
Die stellten letztendlich fest, dass das, was sie von den Französinnen bekommen könnten, gar nicht so sehr das war, was sie wollten und dass sie lieber in ihrer eigenen Tradition weiterarbeiten wollten.
Ja, und ich glaube, das war wahrscheinlich ein Bewusstwerdungsprozess, jetzt auch wieder mit diesem Alteritätsgedanken, der erst in dem Moment Fahrt aufgenommen hat, als man diese Ansage oder diesen Vorschlag zum Vorgehen da präsentiert bekam. Und meine Bürgin war auch dabei bei dieser Reise und die hat mir das geschildert, dass tatsächlich diese Haltung der Französinnen eigentlich bei unseren Schwestern das Bewusstsein für den eigenen Weg erst so richtig gestärkt hat und dass man erst dann diesen Weg auch als etwas Besonderes, Eigenes und Wertvolles sehen konnte.
Und das finde ich eigentlich jetzt auch sehr schön, dass wir da so divers aufgestellt sind, was die einzelnen Länder angeht. Also vielleicht ein kleiner Exkurs zu Klimav. Also wir sind ja nicht isoliert als Logen der Frauengroßloge von Deutschland, sondern pflegen einen Austausch mit Freimaurerinnen von Großlogen anderer Länder. Und zu diesem Verbund gehören ja neben der Frauengroßloge aus Deutschland die Frauengroßloge aus Frankreich, Belgien, der Schweiz, Italien, Portugal, Spanien, der Türkei, Rumänien, Bulgarien, Kamerun und in der Probephase der Mitgliedschaft sind im Moment auch noch Serbien und Benin. Also das heißt, wir haben da eine ganz große Tradition des internationalen Austauschs, den ich sehr wertschätze.
Genau, und da rekurriert ja auch der Name drauf. Also vielleicht nochmal, wofür steht Klimav? Es ist das Centre de Liaison Internationale Maçonnique Féminine, also ein internationaler Club von Frauengroßlogen, die dann eben die Verbindung über Ländergrenzen fördern, die gegenseitig die Unterstützung vor allem von im Aufbau befindlichen Frauengroßlogen stützen, die Frauen und Demokratie in den jeweiligen Ländern stützen wollen. Und es gibt Austausch, der so angelegt ist, dass sich möglichst viele Freimaurerinnen, also Schwestern, begegnen und nicht nur Funktionärinnen, was ich auch ganz wichtig finde. Und da gibt es Kolloquien zum Beispiel, die ausgerichtet werden, jeweils von einer Mitgliedsgroßloge, um möglichst viele Schwestern in inhaltliche Gespräche und gemeinsame Erlebnisse zu bringen und eine Verbindung über Ländergrenzen zu ermöglichen.
Ja, und es gibt ja inzwischen auch einen Austausch zwischen Klimav und dem entsprechenden Verband von Frauenlogen in Südamerika, dem FAMAV. Und auch hier werden Voraussetzungen und Regeln festgeschrieben, die wirklich penibelst demokratisch auch befolgt werden, um ein Miteinander, eine Begegnung zu ermöglichen.
Genau, vielleicht ganz kurz noch, woraus besteht eigentlich Klimav? Neben den Mitgliedsgroßlogen gibt es 4 Funktionärinnen. Da gibt es eine Vorsitzende, eine Stellvertretenderin, eine Schatzmeisterin und eine Sekretärin. Und die werden von den Mitgliedsgroßlogen aufgestellt und von einer Mitgliederversammlung gewählt. Auf 2 Jahre eigentlich, aber nach einem Jahr erfolgt eine Bestätigung. Und der Austausch, ja, ist ansonsten eben wie alles, was wir tun. Es ist eine freiwillige, ehrenamtliche Tätigkeit. Und außer diesen 4 Frauen, die sich bemühen, was auf die Beine zu stellen, ist eben dann auch die andere ehrenamtliche Arbeit von allen Schwestern bei allen Mitgliedsgroßlogen gefragt.
Genau. Und natürlich hier näher, also national, in der Frauengroßloge von Deutschland, haben wir inzwischen über 30 Logen mit mehr als 600 Mitgliedern. Und die sind in der gesamten Republik verteilt, also von Flensburg bis Konstanz, von Saarbrücken bis Dresden. Und da pflegen wir auch einen sehr regelmäßigen, teilweise organisierten, aber teilweise eben auch von Loge zu Loge stattfindenden Besuch.
Genau, und wir haben auch eine eigene Ritualtradition. Und unsere Rituale werden in einer Ritualkonferenz der Logen, in die jede Loge eine Delegierte entsendet, erläutert, diskutiert und Details diskutiert und von einem Ritualkollegium weiterentwickelt. Und wenn ihr jetzt so fragen würdet, zu welcher Großloge denn unsere Ritualtradition die inhaltlich größte Nähe hat, dann würde ich sagen, innerhalb der Großlogen der VGL wäre das AFAM, also die Großloge der alten freien und angenommenen Maurer.
Genau, vielleicht kleiner Transparenzhinweis. Ich bin zurzeit bei uns in der Loge die Ritualbeauftragte und es ist tatsächlich so, dass wir uns regelmäßig treffen und an den Ritualen arbeiten und uns fragen, sind die Rituale, transportieren die Rituale das, was wir tatsächlich tradieren und weitergeben möchten. Und du hast jetzt gesagt, es ist den alten, freien und angenommenen Mauern am ähnlichsten. Ja, aber inzwischen hat sich das schon wieder ganz schön weit voneinander entfernt.
Ja, das heißt, Resümee, wir sind als Logen und auch als Frauengroßloge von Deutschland selbstständig, selbstverantwortlich und unabhängig. Wir lenken unsere eigenen Geschicke und bauen frei an unserer Zukunft. Und man könnte ja sagen, ist das zu selbstverständlich, um das so zu erwähnen? Natürlich nein, als kleine Suggestivfrage, denn es gibt ja auch andere Konzepte in der Freimaurerei. Deshalb glaube ich, ist es ganz sinnvoll, das einmal auszusprechen. Ich würde gern als Kontrast hier den Order of the Eastern Star erwähnen. Das ist ein US-amerikanischer, ja, gehört zur Freimaurerei der USA dazu und gibt es heute in Deutschland auch noch an verschiedenen US-Militärstandorten, also Kaiserslautern beispielsweise. Und es ist für mich ein Modell von gestern, nämlich die Frau ist bei Eastern Star der rituelle Gast im Hause des Mannes. Der Eastern Star wird in der amerikanischen Realität des 19. Jahrhunderts, wo es entstanden ist, mit Sicherheit seine Berechtigung gehabt haben und auch aus ganz edlen Motiven entstanden sein. Aber für die inhaltliche Arbeit wählte der Gründer, das war Rob Morris, 5 Frauenfiguren aus der Bibel für die 5 Zacken dieses Morgensterns. Und jede dieser Frauen steht dann für eine Tugend, die vor allem dem männlichen System dient, also Gehorsam, Demut, Loyalität, Glaube und Erdulden von Leid.
Ja, sehr schön. Also ich verstehe jetzt besser. Ich erinnere mich daran, als ich vor vielen Jahren Freimaurerin geworden bin, da hatten wir mindestens eine Schwester, die schon länger als ich Freimaurerin war in der Loge, die auch Mitglied dieses Eastern Stars war und die nach Treffen teilweise sehr unzufrieden zurückgekommen ist und gesagt hat, oh, ich glaube, ich gehe da nicht mehr hin, das ist was ganz anderes, das hat mit unserer Freimaurerei gar nichts zu tun. Und jetzt wird mir natürlich klarer, wie diese Ideen zustande gekommen sind, weil diese Tugenden sind ja nun wirklich gerade gar nicht die, die bei uns eine Rolle spielen.
Ja, es ist jetzt natürlich nur auch von mir jetzt wieder der Blick von außen. Es wäre bestimmt interessant, das auch mal von der anderen Seite zu hören. Das ist jetzt eine rein sachliche Information, die habe ich mir erlesen und die gebe ich auch entsprechend so weiter. Das heißt, was ich verstehe, ist, dass der Order of the Eastern Star so konstruiert worden ist, dass er die maurerische Exklusivität der Männer nicht gefährdet. Ne? Also mehr noch, die Eintrittskarte für die Frauen war und ist das Verhältnis zu einem Freimaurer als Tochter, Mutter, Schwester, Ehefrau, was auch immer.
Und das würden wir gerade nicht mit der freien Frau verbinden, die wir uns als Mitglied wünschen würden.
Genau, so ist es. Und wenn wir in Deutschland heute von Freimaurerinnen sprechen, also von den Logen unter dem Dach der Frauengroßloge von Deutschland, dann sprechen wir von der ganz anderen Realität. Wir empfinden uns nicht als Sterne, die das Licht der Brüder reflektieren. Wir arbeiten in der gleichen Tradition, aber wir tun es in eigener Verantwortung, nämlich in der konsequenten Weiterentwicklung des freimaurerischen Gedankens, dass der freie Mensch unabhängig von seinem biologischen Geschlecht an rauem Stein arbeitet.
Ja, und wenn wir uns das überlegen, dann können wir, glaube ich, die Frage, ist die Freimaurerei bei den Frauen eine andere Maurerei, sehr klar mit, ich denke, nein, beantworten.
Ich würde auch sagen, unser Stein ist ebenso rau, unser Winkelmaß genauso rechtwinklig und der Zirkel schlägt auch bei uns einen ebenso vollkommenen Kreis. Das heißt, wir verwenden als Freimaurerin die klassischen Werkzeuge und Symbole der Freimaurerei.
Ja, und ich könnte noch sagen, der Moment, in dem eine Frau zum ersten Mal die Kette schließt, ist ein Moment bewusster Entscheidung gegen eine Geschichte, die sie sehr lange Zeit als Zuschauerin sah. Also wir fühlen uns nicht als Ergänzung oder weibliche Seite der Maurerei. Wir sind Freimaurerinnen, die ihre Arbeit in der Loge tun, in einem Raum, der uns die Freiheit gibt, die Welt für ein paar Stunden ohne die Erwartung, ein anderes Geschlecht zu betrachten und die vielleicht die wirkliche Kraft unserer Parallelität darstellt.
Und eigentlich wäre es ja mal interessant zu gucken, wie sieht das denn aus? Oder vielleicht ist das auch interessant für Brüder, die drauf gucken von außen als Interessierte oder Suchende oder junge Schwester, dann Texte zu lesen, die jahrhundertelang eigentlich nur für Männer geschrieben wurden.
Also ganz ehrlich, meine Erfahrung auf dieser Welt, auch außerhalb der Freimaurerei, ist, dass ja immer noch das generische Maskulinum die Norm ist. Von daher hat sich das Problem mir gar nicht gestellt. Denn ein Text, der fordert, dass es zur Aufnahme in den Bund eines freien Mannes von gutem Ruf bedarf, stellt für uns damit eine vollkommen alltägliche Übersetzungssituation dar. Wir fühlen uns natürlich mit gemeint und das wird uns ja jeden Tag auch wieder versichert, wenn wir so Sprachdiskurse führen, dass wir selbstverständlich mit gemeint sind bei Lehrern, Ärzten, Feuerwehrmännern und so weiter.
Wir sprechen in unserer Loge übrigens von der freien Frau von gutem Ruf, also jetzt gerade an dem Beispiel. Und wir bezeichnen uns als Schwestern gegenseitig. Und diejenigen, die Aufgaben für die Gemeinschaft übernehmen, die heißen bei uns Beamtinnen. Wir haben Lehrlinge, Gesellinnen und Meisterinnen und auch eine Meisterin vom Stuhl als Vorsitzende der Loge.
Ja, und ich finde das gut, dass wir das machen, denn das macht Frauen sichtbar. Ja. Ansonsten verschwinden sie eben unter diesem Oberbegriff.
Interessanterweise, den Begriff, den wir nicht ersetzt haben, ist die Brüderlichkeit. Obwohl natürlich die Diskussion, ob wir, die wir uns ja als Schwestern bezeichnen und anreden, vielleicht von Schwesterlichkeit eher als von Brüderlichkeit sprechen sollten, die wird regelmäßig neu aufgemacht.
Ja, wir hatten da schon mal eine Folge zugemacht, also zu dem Thema Schwesterlichkeit, Brüderlichkeit, relativ am Anfang in unserer Podcast-Geschichte. Und die hatten wir genannt, ist Schwesterlichkeit die neue Brüderlichkeit? Also kleiner Tipp, wen das interessiert, nochmal in der Anfangszeit des Podcasts nachgucken. Fand ich auch eine sehr interessante Folge.
Absolut. Und das Thema ist aber immer noch nicht durch, sondern es wird bei uns regelmäßig wieder diskutiert, mit voller Berechtigung, wie ich finde.
Ja.
Ja, wenn ich da so drüber nachdenke, dann kommt mir aber auch der Gedanke, jetzt wieder mit diesem Aspekt der Alterität und dem Auseinandersetzen mit den Unterschieden, dass so ein kleiner Exkurs wie der zu der Brüderlichkeit vielleicht was ganz Typisches für uns Freimaurerinnen ist. Denn als Frauen stolpern wir natürlich über Dinge in der Sprache, über irgendwelche Punkte, mit denen ich mich erstmal auseinandersetzen muss und die ich mir in irgendeiner Form aktiv zu eigen machen muss, wie eben jetzt hier die Brüderlichkeit.
Wäre interessant, ob die Brüder auch solche Überlegungen anstellen zu für sie vielleicht vollkommen gängige Begriffe.
Das wüsste ich auch gerne. Ich meine, eigentlich ist es ja die klassische Methode der Aufklärung. Es wird alles hinterfragt, es werden Fakten gesammelt, dann wird reflektiert, es wird diskutiert, es werden Thesen gemacht und so weiter. Aber das wüsste ich auch total gerne, ob die Brüder das in gleicher Weise tun.
Ja, also kleiner Aufruf an unsere Hörer, die Brüder sind. Vielleicht möchtet ihr uns dazu mal eine kurze Notiz schreiben.
Wäre super. Ja, wie die Schwestern gekleidet sind, wenn sie sich zur Arbeit treffen, werden wir auch häufiger mal gefragt. Und da würde ich sagen, wir kommen in Schwarz. Das ist die einzige Vorgabe.
Genau. Und dann haben wir natürlich die maurerische Bekleidung, also Schurz, Bijou und Handschuhe, die wir zu unserer rituellen Arbeit anlegen. Und diese rituelle Arbeit, nochmal zur Erinnerung, das war ja ein Wechselgespräch, in dem symbolische Handlungen stattfinden, Musik, eine Zeichnung, also ein Kurzvortrag, wo sich häufig ein Mitglied mit einem freimaurischen Thema oder Symbol auseinandersetzt.
Genau. Und so üben wir dann schon mit dieser Mitwirkung am Entwurf, die wir dann haben, den Diskurs, den wir dann ja auch bei Vortragsabenden und im Schwesternkreis auch sonst pflegen. Und ich finde das ganz wichtig. Der Austausch darf auch gerne intensiv sein und kontrovers, aber er greift niemals die Person an, weil die schwesterliche Verbundenheit und der Respekt vor dem Gegenüber das verbieten.
Und somit ist die Loge eben auch ein Schutz- und Erfahrungsraum. Ich darf hier sein, ohne all das, was in meinem Alltag von mir erwartet wird. Ich habe nur noch einen einzigen egalitären Kontext, nämlich Schwester sein.
Genau. Und das finde ich auch sehr wohltuend. Also diese Komplexitätsreduktion. Und für mich erleichtert das Fokussierung und schafft auch Platz für neue Gedanken. Und das ist für mich der Grund, warum ich in einer Frauenloge Mitglied bin. Auf der anderen Seite finde ich es ausdrücklich gut und wichtig, dass Frauen und Männer heute jeweils in der Umgebung freimaurerisch arbeiten können, die sie sich wünschen, also jeweils unter sich oder gemeinsam.
Ja, unbedingt. Mir ist noch eingefallen, es gibt noch mal eine wirkliche Andersartigkeit. Bei uns in der FGLD gibt es keinen Familienanschluss, so wie die Brüder das haben. Also wir bezeichnen unsere Partner und Ehemänner ja auch nicht als Brüder. Und es gibt tatsächlich wenig Gelegenheiten, bei denen sie dann dabei sind. Ich kann nicht so genau erklären, warum das so ist und ob dies jemals eine bewusste Entscheidung war. Denn mir liegen keine Unterlagen von den Schwestern der ersten Stunde vor, die sich dazu geäußert haben oder eben bewusst sich entschieden haben, das so zu machen.
Ja, ich könnte mir vorstellen, dass alleine die Frage danach, warum das so ist, eine eher moderne Frage ist. Und ich kann mir vorstellen, dass sich das früher so gar nicht gestellt hat. Und ich weiß auch nicht, wie lange es dauert, bis so etwas zur Tradition wird. Das heißt, die Anfänge unserer ersten Frauenloge in Berlin, das waren ja wohl kaum gesellschaftliche Ereignisse, auch in der Zeit, in der das entstanden ist. Die Zeit war ganz schwierig. Und ich habe von meiner Bürgin, die Gründungsmitglied der zweiten deutschen Frauenloge in Düsseldorf war, auch immer verstanden, was das für ein Aufwand war, was sie betrieben haben. Also meine Bürgin beispielsweise ist beginnend Mitte der 70er Jahre monatlich von Düsseldorf über die Zonengrenze mit dem Auto nach Berlin gefahren, um dann die Schwestern der Loge kennenzulernen und dann irgendwann aufgenommen zu werden. Und die hat mir klargemacht, also eine Frau, die einen Abend in der Woche, jetzt in unserer Loge sind es konkret 3 Abende im Monat, in die Loge gehen kann, die hat sich einen Freiraum erarbeitet und die hat ihre Angelegenheiten geregelt und mehr war nicht von Interesse.
Ja, und dann war ja vielleicht dieses Thema, wieder in einem Zusammenhang Ehefrau, Mutter, Hausfrau und so weiter zu sein, überhaupt nicht interessant. Also da denke ich so ein bisschen an Virginia Woolf's Room of One's Own, wo es eben darum ging, hier eben eher die Differenz zum Alltag zu betonen und eben mit den Schwestern in der Kette zu stehen. Es ging da nicht um Netzwerk oder Geselligkeit.
Ja, und das ist natürlich eine Tradition, die wir jetzt weitertragen, auch ohne das ständig zu hinterfragen. Und auch die jungen Frauen, die heute in die Loge kommen und die in einer ganz anderen gesellschaftlichen Realität leben, die übernehmen diese Tradition.
Ja, genau, denn in der Freimaurerei arbeiten wir eben an Selbsterkenntnis. Wir erarbeiten uns den Blick auf das Du und gehen über zu einem Wir und blicken über uns hinaus. Genau. Und damit ist die freimaurerische Arbeit eben kein Selbstzweck, sondern immer der Mittel zum Zweck, also ein Weg für den individuellen Beitrag zu einer lebenswerteren Welt.
Ja, und ich meine, aus der Innensicht ist das vielleicht auch nicht erstaunlich, aber wir sind der Meinung, dass die Logenarbeit so vieles bietet, woran es in anderen Bereichen der Gesellschaft mangelt. Beispielsweise ein geordnetes Gespräch, der gegenseitige Respekt, der Diskurs, die inhaltliche Auseinandersetzung ohne Polarisierung und Zuspitzung, facettenreiches Betrachten komplexer Themen, Konzentration auf das Verbindende und das aktive Überwinden von dem, was Menschen trennt. Und das war unsere Sicht auf die weibliche Freimaurerei, die erst dazu wird mit der Frage von außen, wie arbeitet ihr eigentlich?
Ja, vielen Dank, dass du das eingebracht hast. Total interessantes Thema. Was haben wir denn heute als Stein des Anstoßes? Wie kommen eigentlich Logen zu ihrem Namen?
Ja, ein Name ist erstmal ein Name. Das kann ja alles sein. Und wir können ja vielleicht mal erzählen, wie es in unserer Loge gewesen ist, die wir mitgegründet haben.
Genau.
Wir haben in der Gründungszeit uns gemeinsam Gedanken darüber gemacht, was ein schöner Name sein könnte und hatten DIN-A4 Seiten voller Vorschläge. Das waren ganz unterschiedliche Dinge. Und ein Name kann sich auf einen Ort beziehen. So unsere Logengründung war in Düsseldorf. Vielleicht bezieht sich das dann auf Merkmale der Stadt.
Der Rhein oder, war, glaube ich, damals so ein Thema, ne? Ob man sich danach gefragt hatte, ob wir uns das irgendwie in den Namen schreiben wollten.
Genau, und gleichzeitig gibt es natürlich, wie auch bei Kindernamen zum Beispiel, immer auch Ideen einer Vorstellung von guten Wünschen, die man mit einem Namen verbindet für die Zukunft. So war es bei uns auch. Und letztlich haben wir abgestimmt darüber, welcher Name es denn sein sollte.
Genau. Und die Mehrheit hat sich dann eben für den Namen Constantia ausgesprochen, weil der ja auch eine Doppelbedeutung hat, nämlich auf der einen Seite Beständigkeit aus dem Lateinischen, auf der anderen Seite aber auch Standhaftigkeit. Und beide Aspekte fanden wir damals sehr überzeugend.
Genau, und von dem Moment an, wo dann diese neue Loge so heißt, dann ist es einfach der Name, unter dem alle dann auf diese Loge Bezug nehmen können.
Ja.
Wir wissen nicht, ob das der Prozess ist, der überall gewählt wird, aber es ist der einzige, den wir kennen.
Genau. In diesem Sinne, vielen Dank für das tolle Gespräch. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank, dass ihr uns treu seid und uns weiterhört. Empfehlt uns gerne weiter oder schickt uns Fragen, denn im Stein des Anstoßes nehmen wir auch gerne immer Fragen von außen auf. Und bis dahin verabschieden wir uns.
Alles Gute bis zum nächsten Monat, sagen Antje
und Barbara.
Tschüss. Tschüss.